Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 41. Dr. Wolfgang Wagner, Vice GM MHP at Porsche Company. Nach seiner Karriere als promovierter Chemiker hat Wolfgang entschieden zu wechseln. Er ist 2001 mit Volkswagen nach China gekommen, nachdem er unter anderem bei McKinsey & Company, Raycam, Agamus und seinem eigenen Startup fast 15 Jahre lang in Beratungs- und Zulieferindustrie gearbeitet hat. Er war nach der Pensionierung bei Volkswagen für Firmen und Organisationen wie VDA, Staufen, TÜV Saarland und MHP als China-Manager tätig, um den Markt zu erschließen und aufzubauen. Er erklärt uns, welche Fehler zu vermeiden sind, wenn man als deutsche Managementberatung den chinesischen Markt bearbeitet. Hallo Wolfgang, ich freue mich sehr, dich hier wieder zu treffen.
Shalom, hallo, wir kennen uns schon lange und auch grüß Gott an alle, die hier zuhören.
Super, wir wollen heute über deine China-Erfahrung sprechen, speziell in der Beratung. Aber du hast ja China betreten, nicht als Berater. Warum bist du nach China gekommen?
Das war eine ganz kurze Story. Ich hatte den Präsidenten von Volkswagen Mexiko beraten und die Volkswagen Mexiko Strategie geholfen als interner Berater von Volkswagen, war damals bei der Volkswagen Consulting, zu machen. Und der sagte, oh, ich wäre jetzt gleich nach China versetzt, ich soll da den Chef spielen, komm doch mit. Und dann hat er mich nach China mitgenommen. So als Mädchen für alles im HR. Und da haben wir eben Consulting gemacht, haben das Trainingszentrum aufgebaut und haben uns um viele, viele kleine Projekte gekümmert, die man so in HR, im strategischen HR machen kann. Das hat mich zu VW gebracht, hier nach China, von VW Deutschland.
Und das war 2001?
2001 die ersten Projekte und dann bin ich übergesiedelt 2002 und im Endeffekt dann 2008 bei VW in die passive Altersteilzeit gegangen und habe dann als letztes Projekt noch bei VW von 2005 ab den Verband der deutschen Autoindustrie in China, deren Organisation, aufgebaut und geleitet.
Ja, als du nach China gekommen bist, 2001, welche Aha-Effekte hast du gehabt? Ich meine, du warst überall auf der Welt unterwegs, unter anderem in den USA und in anderen Ländern. Ja. Mich würde interessieren, was war für dich sozusagen was Besonderes an China?
Gut, damals China 2001 war natürlich schon sehr noch sehr weit zurück. Was mich damals aber eben schon fasziniert hat und das im Gegensatz zu Japan. Ich war ja in Japan 4 Jahre lang gewesen und für eine Chemiefirma und war sehr zufrieden mit dem, was da in Japan passiert war und was mir da passiert war. Aber das Erste, was ich hier in China so gut fand, war diese positive Einstellung der Leute, der jungen Leute. Die positive Einstellung der jungen Leute, alles geht aufwärts, es kann nur aufwärts gehen, das war natürlich sehr, sehr erfrischend.
Ich glaube, das passt dir persönlich sehr gut, diese positive Einstellung und einfach auch immer junge Einstellung, das passt wunderbar. Ja. Super. Wir wollen heute über deine Erfahrung im chinesischen Markt in der Beratung sprechen. Zuerst interessiert mich, was sind für dich die persönlichen Erfolge in der Beratung, als du aktiv in der Beratung gearbeitet hast in China? Was waren für dich die persönlichen Erfolge?
Ja, vielleicht zwei Geschichten, die ich da erzählen kann. Also einmal hatte ich eine Firma hier aufgebaut, die einen Marktanteil hatte von 2% und der Gegner, das waren die Amerikaner, hatte einen Marktanteil von 95%. Und ich habe die dann studiert und habe dann relativ schnell gehandelt und handeln dürfen auch und hatte nach einem Jahr einen Marktanteil von 90%. Und das haben wir einfach nur so hingekriegt, indem wir wirklich Operational Excellence praktiziert haben. Wir haben jeden Anruf angenommen, wir haben jeden Anruf sofort beantwortet, wir haben mit jedem Kunden persönlich gesprochen, wir haben einfach nur am Telefon, gab es noch kein WeChat, gar nichts, am Telefon versucht, den Kunden permanent mit uns zu beschäftigen, und die waren dann heilfroh, wenn ein anderer Player auch kam, und das führte dann dazu, dass unser Gegner also vollkommen verschwunden ist, und der musste dann ein paar Jahre darunter leiden. Das war schön, das war sehr, sehr gut, und das war eben wirklich eine Lesson learned, dass hier der Kunde anders reagiert in China, und dass er, wenn man sich persönlich intensiv um ihn kümmert und wenn man das Thema Zeit wirklich beachtet und schnell ist, absolut schnell ist, dass man da Erfolge hat. Und das hat sich im ganzen nächsten vielen, vielen Jahren auch sehr bewahrheitet. Das war das eine. Und der andere Erfolg war, ich hatte eine Firma beraten, eine englische Firma, die hier ein sehr großes Volk nach oben gestiegen ist, und der Chef war ein super Typ, wir klassifizieren sowas als Piratenhäuptling, also jemand, der mit dem Schwert vorangeht, ja, und die Firmen entert und dadurch wahnsinnige Erfolge, Steigerungsraten im Markt erreicht hat, und das ist natürlich irgendwann mal zu Ende. Ja. Und dann hatten wir als Beratung gesehen, dass wir den gar nicht in seiner Art und Weise unterstützen sollten, sondern dass wir die Firma konsolidieren sollten, dass wir die nächste Stufe erreichen müssen. Und das hat dazu geführt, dass man die Firma wirklich dann eine Arbeitsbasis in den Prozessen in der IT geben konnte. Das waren so zwei sehr schöne Erfolge, die ich hatte.
Also lass mich mal kurz wiederholen. Also das ist ja wirklich eindrucksvoll. Das eine mit der Schnelligkeit, dem Markt zu erobern, und unter anderem auch die Nähe zu den Kunden und so weiter. Aber wichtig ist, dass man da sich schnell agiert hat, während der Gegner oder der Wettbewerber sich vielleicht ein Päuschen einlegt. Und das andere ist, dass man in einem Management-Beratungsprojekt versucht, die Breite der Organisation von Kunden zu erreichen, indem man viele, viele Gespräche und Kommunikation macht, um die Konsens zu bekommen, um das Management-Team, mittlere Management-Team von der Kundenorganisation abzuholen. Kann man das so?
Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das ein Riesenunterschied ist eigentlich in der Art und Weise, wie man Beratung macht in Deutschland und wie man es in China macht. In Deutschland hat man ja mal einen Sponsor ganz oben, ja, den CEO, und der hält einen den Rücken frei. Dann hat man sein Kernteam, und das Kernteam sorgt dafür, dass die Mannschaft des Klienten hinter einem steht. In China ist vollkommen anders. Man macht vielleicht den, oder vollkommen anders ist, ich will nicht sagen, in China ist vollkommen anders, so wie ich es oft erlebt habe, ist anders. Und ich habe auch sehr viel in Staatsunternehmen gearbeitet und in Staatsunternehmen gearbeitet. Da ist es so, dass derjenige, der dich reinholt, das ist vielleicht dann ein guter Geschäftsfreund von dir und so weiter, der holt dich da rein, der macht aber nicht unbedingt dir den Weg frei, der holzt nicht den Wald ab, dass du da arbeiten kannst, sondern der gibt nur dir die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Und die Entscheidungen über das, was du da entwickelst als Berater, das wird nicht von einzelnen Leuten getroffen, das wird auch nicht von dem Chef oben getroffen, sondern das wird von einem Team, das du teilweise gar nicht kennst. Da ist dein Kernteam mit dabei, da sind aber sehr viele Influencer mit dabei, auch teilweise der Parteisekretär, der da im Hintergrund agiert. Ja. Und du musst immer davon ausgehen, dass alles das, was du da vorstellst, von einer Vielzahl von Leuten begutachtet wird, ja, jeder seinen Kommentar abgibt und im Endeffekt Entscheidungen nicht aufgrund der Logik oder weil du das jetzt als richtig ansiehst, gefällt werden, sondern Entscheidungen nur dann durchgezogen werden, wenn der Konsens eines Kernteams und eines, sage ich mal, erweiternden und eines im Hintergrund stehenden Kernteams gegeben ist. Und das muss man verstanden haben.
Du hast ja für viele Beratungen gearbeitet oder du hast noch mehr gesehen. Wie sind eigentlich die deutschen Beratungen nach China gekommen?
Ja, also das, was ich so gesehen habe, die meisten sind rübergekommen, weil irgendein Klient, der mit denen weltweit gearbeitet hat, unbedingt mit denen in China auch arbeiten wollte. Und die sind rübergezogen worden von einzelnen Klienten. Ein paar wenige sind rübergekommen aufgrund eines einzelnen Großprojektes. Ja. Aber die meisten wohl mit existierenden Klienten. Und das spiegelt sich ja auch in der, sagen wir mal, in der Klientel der ausländischen Beratungen wider, die hauptsächlich mit Joint Venturen oder mit ausländischen Unternehmen hier arbeiten, relativ wenig mit rein chinesischen Unternehmen. Mit einer großen Ausnahme, das ist McKinsey, oder vielleicht einige Spezialberatungen.
Ja, verstehe. Und das deckt auch mit meiner eigenen Beobachtung oder Erfahrung. Was ist deiner Meinung nach anders in China, das Beratungsgeschäft zu betreiben, wenn man beispielsweise einen großen Kunden gefolgt hat, nach China zu kommen, und dann aus einem Großprojekt kriegt man mehrere Großprojekte? Was ist da so zum Beispiel in dem Geschäftsmodell Preis oder Service noch anders als in Deutschland?
Ja gut, hier ist es halt so, dass alle Wettbewerber am Markt sind, dass damit ein entsprechender Preisdruck da ist und dass man aufpassen muss, dass man dem Preisdruck nicht in einer Art und Weise nachgibt, dass man dann billige Berater einstellt. Das führt dann nachhaltig zu einem Klientenverlust. Das ist anders. Und das andere ist, was ich immer wieder gesehen habe, wo man auch, sagen wir, sehr viele Fehler gemacht hat, ist, obwohl man hier in China, sagen wir, andere Art und Weise, eine eigene Art und Weise, wie man sich darstellt, wie man arbeitet hat, darf man die Verbindung zum Head Office niemals aufgeben. Sehr viele Beratungen hier haben Schwierigkeiten, weil sie sich nicht eng genug mit dem Head Office in Deutschland abstimmen. Und weil sie vielleicht damit auch das Vertrauen des deutschen Geschäftsführers in den chinesischen Geschäftsführer verlieren. Ich sehe das öfters mal, dass die Deutschen dann sich wundern, was der eigentlich da drüben macht oder warum er auf der Seite des Kunden steht und so weiter. Und das braucht alles nicht passieren, wenn man sich sehr, sehr eng immer wieder abstimmt, wenn man wirklich wöchentlich miteinander redet, wenn man alles teilt, obwohl das für die Deutschen sehr viel Aufwand macht. Ne? Man hat da einen teuren Geschäftsführer da drüben eingestellt und jetzt muss man dem auch noch führen wie ein kleines Kind, muss man aber. Und wenn man es nicht macht, ist man nicht nachhaltig unterwegs da drüben. Also das ist ein Punkt, den ich sehr viel gesehen habe bei kleineren Beratungen, wenn man da gemeinsam schlägt, wenn man gegenseitig das Verständnis für die Andersartigkeiten hat, für zum Beispiel die ganzen Konsequenzen des Schnellseins, dann ist man deutlich, deutlich besser unterwegs, als wenn man das nicht tut.
Ja, das passt für mich als Aussage, weil auch das China-Geschäft doch nicht so leicht zu managen sei. Wir haben davon gesprochen, viele Beratungen sind dem Kunden gefolgt, nach China zu kommen. In Deutschland ist man doch, auch wenn man relativ klein im Sinne von aus der Perspektive eines Chinesen ist, ne, mit mehreren hundert Mitarbeitern, ist man in China immer noch eine kleine Beratung. Aber man ist ja in Deutschland gerne auch als Generalist aufgestellt. Und wenn man in China ankommt und mit derselben Geschäftsmodell und dieser große Portfolio, Service-Portfolio, könnte vielleicht schwierig sein, oder?
Richtig, man hat einmal die kritische Masse nicht, man hat nicht Zugang zu den wirklich guten Beratern, die man als Generalist braucht. Man kommt von der Generalistenseite und man endet ab eigentlich nur, weil man mit einem Großkunden hier reingeholt wurde. Man hat dann kein USP mehr, ja? Weil es gibt ja so viele, die auch Generalist sind. Und die Kunden können das richtig schön auswählen. Der Kundenkreis ist auch begrenzt, weil er am Anfang ja wirklich nur die Joint Ventures und die ausländischen Firmen ist. Und da kann man dann auf einmal relativ schnell sehen, dass man gar keinen Platz hat. Man muss also ein Image entwickeln. Man muss über seine Referenzen, die man hat, über seine Leute, die man hat, über die Qualität der Mitarbeiter, über deren man muss ein sehr attraktiver Arbeitgeber sein, ja, man muss seine Up und Out, seine Trainings haben und so weiter. Man muss sich da ein Image entwickeln, man muss irgendwie einen USP darstellen. Und diesen USP braucht man wiederum, weil derjenige, der dich ja einstellt, ja, an den du deine Dienstleistungen verkaufst, der nimmt dich ja, um seine eigene Karriere, sag mal, zu schmücken, sich selber weiterzubringen. Ja? Und der nimmt sich der nimmt nicht irgendeinen Ex-Berater, der alles kann und alles gut kann und den keiner kennt, sondern der will schon was ganz Besonderes haben. Der will seinen Leuten zeigen, dass er den besten, den allerbesten Berater genommen hat, weil. Und dieses weil, das muss man immer wieder zeigen können. Also man muss seine eigene Spezifität darstellen, sein USP darstellen können. Man muss kantig im Image sein.
Das ist natürlich leicht gesagt als gemacht. Ich kann gut vorstellen, gerade weil so bei einem Kunden, wenn man erfolgreich das Vertrauen eines Kunden genießt und wenn der Kunde auch groß ist, dass man doch unterschiedliche Anfragen innerhalb von der Organisation bekommt. Und da muss man gegebenenfalls auch sich wagen, Nein zu sagen, oder?
Ja, also unheimlich wichtig ist es, dass man versteht, wie man, welches Image man aufbauen will, wie man sein Image aufbaut und dass man wirklich auch dem Druck, sagen wir mal, des Head Offices jetzt immer wieder mehr Revenue zu machen, mal widerstehen kann und auch wirklich den Mut hat, mit seinem Boss in Deutschland darüber zu reden, dass man unter Umständen für eine gewisse Zeit andere KPIs braucht. Man muss gewisse Dinge nicht machen, weil man sonst ein Adler auf dem Hühnerhof ist. Ne?
Ich denke, das passt wieder zu der Aussage, was du vorhin gemacht hast. Man muss wirklich eng und häufig die Kommunikation mit der Head Office suchen.
Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und man muss auch wissen, wann man reingeht, man muss auch wissen, wann man rausgeht. Ich mache das persönlich eigentlich immer wieder. Ich weiß genau, wann ich irgendwo rausgehen muss und wann ich wieder reingehe. Und das hat sich ganz gut angelassen. Ich bin immer noch im Geschäft, obwohl ich über 70 bin. So, zu viel des Eigenlobs. Aber es ist wirklich so, man muss wissen, was man macht und was man nicht macht. Und man muss manchmal auf Wachstum verzichten und mehr auf Profitabilität setzen. Und man muss auf Imageaufbau setzen. Und man muss auch da seine KPIs eben finden, die man den Deutschen gegenüber erzählt. McKinsey macht das ganz hervorragend, dass sie eben ein Modell hat zur Entwicklung der einzelnen Berater, ein ganz hervorragender, typischer Arbeitgeber in der Top-Management-Beratung ist und andere Beratungen sind zu klein, um das zu machen. Und da kommt halt eben, was man ja öfters mal sieht, diese Glass-Ceiling her, die können dann über eine Größe, über 20 oder 30 Leute nicht hinauswachsen. Und wenn sie zufällig mit dem gleichen Geschäftsmodell, mit dem sie auf 30 gewachsen sind, auf 100 wachsen, fallen sie auf einmal zusammen.
Auf dieses Glass-Ceiling-Thema würde ich nochmal später drauf kommen. Das finde ich auch super spannend. Vorher würde ich gerne nochmal über die chinesische Klienten sprechen, ja. Weil die meisten deutschen Unternehmen oder Beratungsunternehmen, die nach China kommen, über ihre deutsche Kunden, ist es klar, aber haben alle ihre fernen Ziele, auch chinesische Kunden zu bekommen in der Zukunft. Und McKinsey hat das schon in der Breite getan, hast du gesagt. Und die meisten deutsche Beratungen fangen jetzt an oder haben ihr erste Erfahrung hinter sich, mit chinesischen Staatsunternehmen, Privatunternehmen zu arbeiten. Ja. Ich denke aber, das ist ein ganz anderes Klientel. Und kannst du da auch deine eigene Erfahrung mit uns teilen?
Ja. Zwei Punkte hätte ich da gerne geteilt. Und zwar das eine sind die Entscheidungsstrukturen, die anders sind, als man am Anfang erwartet. Ja, Entscheidungen werden nicht von dem großen Meister, von dem großen Mao Zedong getroffen. Entscheidungen werden nicht von dem CEO oder Chairman getroffen, der dich da reingeholt hat. Die Entscheidungen, was du wirklich im Projekt durchsetzen kannst nachher, werden getroffen von Leuten, die du teilweise nicht siehst. Da gibt es dein Kernteam, da gibt es dein Working Team und die verbreiten das aber sofort und du merkst das, die sind auf einmal von 5 Uhr abends bis in Mitternacht wieder woanders auf Meetings, die sie das nicht erzählen, wo sie das dann auch teilweise mit dem Parteisekretär durchsprechen. Und du musst wahnsinnig aufpassen, dass du nicht, weil man ja generell hier mehr das Glas halb leer sieht als halb voll, dass du nicht endest auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und damit dein Wert als Beratung gar nicht mehr rüberkommt. Das ist eine ganz große Gefahr und da muss man sich einstellen drauf, dass man wirklich genau weiß, wer da mitreden kann und dass man diese Leute auch beeinflussen kann. Punkt 1. Ja. Und Punkt 2 ist das Thema chinesische Sprache. Wenn man eben mit chinesischen oder großen chinesischen Firmen arbeitet, muss man alles auf Chinesisch übersetzen. Entwickelt werden wahrscheinlich meistens die Beratungsprodukte auf Englisch, weil der Führer ein englischer Consultant oder englisch sprechender Consultant ist. Und das kostet einmal Zeit. Ja? Und das kostet Geld, weil man eben mehr Berater einsetzen muss als sein chinesischer Konkurrent. Und die auch noch, vielleicht auch noch teurer sind, weil sie Englisch und Chinesisch können. Und dass das Chinesisch, was die abliefern, saumäßig ist. Sage ich einfach so. Es ist wirklich sehr oft gesehen, dass die gar nicht die Energie haben, die Fähigkeiten haben, die chinesisch zweisprachigen Berater, das auf ein Chinesisch, und auch sich nicht die Zeit nehmen, das auf ein Chinesisch zu übersetzen, was nicht aufstößt. Klingt dann meistens wie eine Bedienungsanleitung eines japanischen Elektrogerätes von 1960. Ne? oder eben die ersten Google-Maschinenübersetzungen. Und das reißt einem das Image runter beim Kunden. Und deswegen, wir wundern uns immer, dass eben, sagen wir mal, lausige lokale Beratungen, die also kaum auch Training haben, so erfolgreich sind. Die haben das Thema Kosten für die Übersetzung, Zeit für die Übersetzung, Qualität für die Übersetzung nicht. Da muss man aufpassen, weil man sich aufstellt. McKinsey hat das Problem nicht, die machen dann alles in Chinesisch. Oder sind eben entsprechend gut, ne, in der Übersetzung. Aber das ist ein Thema, was viele Leute in ihrem Wachstum dann letztlich bremst.
Ja, danke für deine zwei Punkte. Und ich denke, Punkt zwei mit der chinesischen Sprache ist verständlich, ist einfacher verständlich. Und der erste Punkt ist doch ein bisschen komplizierter. Lass mich vielleicht mal mit meinem Wort mal erklären. Du sagst im Grunde genommen, die Entscheidungsstruktur eines chinesischen Staatsunternehmens ist doch nicht so, wie man es von außen betrachtet, sehr zentralistisch, top-down. Sondern eher auf Konsens basiert, quasi demokratisch, wenn man das Wort ein bisschen missbraucht. Richtig. Und lass mich vielleicht nochmal die Hintergründe vielleicht versuchen zu fragen. Ist das vielleicht ein Grund, warum das so ist? Weil die Führer oder weil die Top-Manager solcher Staatsunternehmen eigentlich auch nur Funktionäre sind?
Ja, die sind nur Funktionäre, deren Ziel ist eigentlich die nächste Karrierestufe. Sie sind 5 Jahre im Unternehmen und dann machen sie etwas anderes. Und das muss nicht unbedingt ein Industriejob sein, das kann auch irgendwo ein Regierungsjob sein. Die haben ganz andere Horizonte, ja, und sehen sich auch in einer ganz anderen Funktion. Die werden auch nie irgendwo Geld investieren, wo sie später die Früchte nicht selber kassieren können. Das ist sehr, sehr schwierig bei den Leuten zu erreichen. Und die sind sehr darauf aus, dass nirgends an ihnen Kritik geübt wird, die dann in der Beurteilung für den nächsten Karriereschritt negativ sein kann. Deswegen, die sichern die sich immer sehr, sehr gerne ab. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch das Viel-Augen-Prinzip in China. Wir haben ja sehr überall die Parteileute sitzen, genauso wie in Deutschland die Gewerkschaftsleute, die man ja nicht unterschätzen darf, die sehr intelligent sind, die sehr mächtig sind, die sehr viel wissen, die teilweise schlauer sind als die Manager.
Ja, cool. Wir haben schon über viele mögliche Fehler gesprochen, über dass man sich zu breit aufgestellt hat bei den westlichen Kunden. Wir haben darüber gesprochen, dass man zu wenig mit Headquarter austauscht. Wir haben darüber gesprochen, dass die Entscheidungsstruktur in China doch anders ist, dass man da nicht das gleiche Muster nutzt. Und jetzt wollen wir doch über das Thema Glass Ceiling sprechen. Also heißt es mit meinen Worten, ich beobachte viele deutsche Beratungen oder Beratungen europäischer Abstammung, die sind in China erfolgreich oder weniger erfolgreich beim Starten und dann hängen sie bei 10 oder manche vielleicht bei 20 Berater und dann kommen sie wieder von da wieder runter auf nur 10 oder noch weniger. Manche verschwinden nach ein paar Jahren wieder aus dem chinesischen Markt. Die Glasdecke, wie kommt das?
Also einmal hängt es damit zusammen, dass man sich über Großaufträge hochhangelt und die fallen halt irgendwann mal zusammen. Ein Großauftrag dauert 3 Jahre und dann ist er vorbei. Dann ist der Kunde auch müde. Und das habe ich bei einigen gesehen, dass man eben Großaufträge, sage ich mal einen Mercedes-Auftrag oder sowas, dass man einen Großauftrag dann verliert, dass da kein Nachfolger mehr da ist. Und in der Beratung ist einfach so, dass der Klient einfach mal müde ist. Und dann hat man zu wenig viele Leute und muss die Leute entlassen. Das passiert sehr oft. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Was ich beobachtet habe, dass sehr viele Unternehmen diese Glass Ceiling zum Opfer gefallen sind, zu wenig das Thema Ausbildung der Berater, Beraterhierarchie, Entwicklung, Up-or-Out-System und so weiter pflegen. Die sind zwar manchmal wahnsinnig gut, um ein Team zusammenzuschweißen, um mit denen zum Trinken zu gehen, zum Fahrradfahren zu gehen und so weiter. Da sind die teilweise hervorragend. Aber das ist nur eine kurzfristige Maßnahme. Man muss die Berater entwickeln können. Man muss ein guter Arbeitgeber sein im Sinne, jetzt sage ich mal, McKinsey kopieren in dem Sinn. Und wenn man das nicht tut, hat man keine gute Stammmannschaft. Man nutzt nur die Fähigkeiten der Leute, die sie ad hoc in dem Zeitpunkt haben. Man entwickelt sie nicht weiter und eine Beratung lebt von der Weiterentwicklung. Und das machen die Kleinen nicht. Und das habe ich in China gesehen, das habe ich aber auch in Deutschland gesehen. Also diese magische Grenze von 30 Mitarbeitern, immer wieder. Und wenn einer per Zufall drüber gekommen ist, über die 30 Mitarbeiter und hat vielleicht jetzt 200 Mitarbeiter, aber entwickelt die Leute nicht, fällt er irgendwann mal wieder zusammen. Das dauert ein Jahr und dann verliert er die Aufträge.
Wobei die 200 Mitarbeiter, solche Fälle habe ich kaum gesehen.
Ja, sagen wir mal 100. Dann gibt es die. Dann gibt es die. Sagen wir mal 80, dann gibt es die auch.
Ja, das ist richtig. Also ich denke, das haben wir ganz gut von Start bis zur Weiterentwicklung quasi einen Lebenszyklus eines Beratungsunternehmens in China gesprochen. Was hast du vielleicht aus der Reihe noch weitere Empfehlungen an die deutsche Berater?
Ja, eine typische deutsche Charakteristik. Ich tue mich immer schwer, da typisch Deutsch zu sagen, weil ich zu viel auf der Welt gesehen habe. Aber es stimmt trotzdem, ist das Komplexitätsmanagement, das Management der Vielfalt. In Deutschland tut man als Entscheider relativ oft die Komplexität reduzieren, baut sich eine einfache Gedankenwelt auf und trifft dann sehr leicht die Entscheidungen. In China, in Korea, in Asien ist es anders. Da gibt es wesentlich mehr Leute, die es beherrschen, Komplexität zu beherrschen. Das heißt, die ein genügend großes Random Access Memory in ihrem Kopf oder in ihrer Systematik haben, um erst einmal sehr, sehr viele Informationen zu sammeln und dann diese Menge von Informationen zu verarbeiten und dann erst zu entscheiden. Da muss man immer ein bisschen gucken. Also zu früh zu Entscheidungen, zu früh Dinge festzulegen, zu früh Empfehlungen zu geben, ist sehr oft falsch. Auch aus dem Grund, weil man ja eigentlich nicht alles versteht, was hier in China passiert. Ich höre ja das Grundrauschen nicht. Ich höre ja den Gossip auf dem Gang in einem Klienten nicht.
Ja, das kann auch sein, dass man die Situation beispielsweise zu vereinfacht darstellt, dass es bei den chinesischen Klienten Banalität bedeutet. Ne?
Es bedeutet Banalität, es bedeutet, das trifft ja für alle zu und nicht nur für unsere Firma. Bitte mach was für unsere Firma.
Ja. Richtig, richtig. Ja, also Komplexität, Management, verstanden. Noch weitere Punkte?
Ja, ist zum Beispiel, sehr oft wird man ja als Berater geholt, um den Leuten was beizubringen, Teaching zu machen, ihnen Know-how abzutanken. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aus zwei Gründen. Einmal darf es nicht wirken wie Vormundschaft, wie Patronizing. Wenn man etwas erzählt, muss man das immer in den Kontext setzen, das ist seine eigene Erfahrung oder belegt man durch das und das und das und nicht den Leuten erzählen, du musst das so machen. Ja, das glauben die da nicht. Aber wenn man als neutraler Teacher auftritt, ist das okay. Auf der anderen Seite, wenn man sein Know-how abgetankt hat und sein Know-how-Tank leer ist, dann ist man eigentlich nicht mehr wertvoll für den Klienten. Da muss man auch aufpassen, was man erzählt und wie weit man es erzählt.
Ja, weil man ja auch der Markt so beobachtet, dass er sich sehr schnell verändert und auch ein neues China gibt. Ne?
So, das ist der nächste Punkt. Da hab ich sehr viel Erfahrungen, gerade mit meinen älteren Geschäftsfreunden, also den 50- bis 55-Jährigen, die Jungen nicht verstehen. Wenn du dann irgendeinen Vorschlag machst zum Beispiel und sagst, so und so und so ist es, oder müsstest du machen, dann sagen die, du verstehst China nicht. Ja, dann sage ich, nee, du verstehst, lieber Freund, deine jungen 30-jährigen Chinesen nicht mehr. Ja, die älteren Chinesen, die haben ganz andere Art, Geschäftsentwicklungen Geschäfte anzubahnen, Geschäfte durchzuziehen. Da gibt es immer noch die Geschenke und da muss man sich totsaufen und dann alles Mögliche machen. Das muss man bei den jungen Leuten gar nicht mehr. Und da muss man sehr aufpassen, wen man da wirklich berät, auf wen man beim Klienten hört, auf welche Klientel man seine Empfehlungen schnitzt, weil das neue China entwickelt sich so brutal schnell. Ich glaube, da machen wir jetzt fast gar keine Vorstellungen, wenn wir nur in Europa leben.
Ja, und auch besteht die Gefahr, dass man die Beratungsansätze oder die Methode aus Europa vielleicht veraltet ist, wenn man so aggressiv
Ja,
sagen möchte, ne?
generell ist jetzt eigentlich vieles veraltet, ne? Dass eben Beratungsmethoden veraltet sind, dass der Lebenszyklus von irgendetwas, was Gültigkeit hat, wesentlich kürzer ist, dass die Art und Weise, wie Leute Informationen aufnehmen, dieses Flash-artige von der Generation Z, das muss man eben irgendwann mal in seine Beratungen mit hineinbringen. Man muss deutlich mehr Videos machen und. Muss man immer wieder in Frage stellen.
Und vor allem auch, dass man die Methode aus einem Markt holt, der gar nicht so groß ist, ne?
Ist richtig, richtig, richtig. Und gar nicht so vielfältig ist. Der von der Größe und eben von der Diversität, von der Komplexität ein relativ simpler Markt ist. Und hier ist es vollkommen anders. Wir haben eben zusätzlich vielleicht auch noch das Thema Größe, ne? Hier funktionieren Dinge. Nur deswegen, weil die Größe des Marktes, diese 1,4 Millionen Kunden da ist, während in anderen Ländern sowas überhaupt nicht funktioniert. Nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Österreich ein Fahrradverleihmodell wie in China mit Millionen von Fahrrädern funktionieren könnte, betriebswirtschaftlich. In China hat es scheinbar funktioniert. Es gab zwar ein paar Dropouts, aber man sieht diese Riesenmengen von Leihfahrrädern immer noch und die sind spottbillig und es geht. Weil eben die Größe da ist und weil eben ein Geschäftsmodell dahinter steht, was das aufgrund der Größe von China trägt. In anderen Ländern gibt es es gar nicht. Da wäre das hasardös.
Ja, also ich denke, das sind dann sehr wertvolle Empfehlungen. Und wenn man so viele Geschäfte macht, hat man da auch viele Freunde oder wie ist das bei dir der Fall?
In China gibt es ein Wort, das heißt Guanxi, das heißt Beziehungen. Ja. Und ich pflege diese Beziehungen extrem. Ja. Also ich brenne niemals Brücken, auch wenn ich mit einem streite. Ich habe ein paar Geschäftspartner, die hasse ich, ja, die hassen mich auch. Aber ich pflege immer noch die Verbindung in irgendeiner Art und Weise. Und über die Social Media geht es sehr klar. Also Verbindungen pflegen ist enorm wichtig. Persönliche Verbindungen pflegen, eben sein Personal Branding damit unterzubringen, ist enorm wichtig. Aber es ist auch wichtig, den Status eines Freundes, eines Geschäftsfreundes gut zu verstehen. Freundschaften als solches sind eigentlich sehr selten, so tiefe Freundschaften. Ne? Und das ist in ganz Asien schon mal so. Aber es gibt sie natürlich und die sind wichtig. Und wenn man mal einen Geschäftsfreund hat, mit dem man arbeitet und der einen vielleicht auch bezahlt für irgendwelche Sachen, muss man immer darauf aufpassen oder sollte man immer darauf aufpassen, was wichtig ist. Ist das Geschäft und der kurzfristige Einkommen wichtig oder ist es das Halten der Freundschaft über Jahre wichtig? Und ich habe teilweise auf Geschäfte verzichtet oder gewisse Jobs nicht angenommen, weil mir es wichtiger war, den Menschen als Freund zu behalten. Und das hat sich immer wieder bewahrheitet. Ich habe deswegen auch über die, jetzt bin ich fast 20 Jahre in China, schon ein relativ solides, in der Automobilindustrie, relativ solides Netzwerk von Leuten, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, die ich immer wieder anrufen kann. Und mir teilweise erkauft, dass ich eben einige Dinge nicht mache für sie.
Da kommen wir wieder auf das Thema, dass man dann als China-Manager die Kommunikation mit Headquarter pflegen muss.
Absolut. Schließt sich der Kreis.
So ist das, Wolfgang. Vielen, vielen Dank. Das war echt sehr spannendes Gespräch auch für mich. Ich habe jetzt in der letzten Session unseres Gesprächs meistens noch ein paar persönliche Fragen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Ja, gerne, gerne.
Also du hast ja natürlich viele spannende Themen jetzt in China schon erlebt und schon gemacht. Was für Herausforderungen suchst du noch in China?
Ach ja, gut, ich bin 71, ich möchte mich vernünftig pensionieren, möchte das Land genießen, möchte den Westen kennenlernen von China, werde meinen Land Rover nehmen und da ab und zu mal über die Wüste zu fahren, das auf der privaten Seite. Ich bin ja sehr, sehr erfolgreich hier, sehr gut, sehr zufrieden liiert mit einer Chinesin. Und das will ich auf alle Fälle machen. Aber ich möchte weiter in dem Beratungsgeschäft bleiben. Ich bin sehr stark vernetzt mit Leuten, die mich ab und zu mal fragen, Interviews holen und so weiter und auch das eine oder andere Projekt machen. Das will ich schon immer wieder machen, aber nicht mehr so intensiv.
Ja, ich denke mal, da sind ein paar aufmerksame Zuhörer, die vielleicht eine oder andere Idee haben und dann auch Kontakt zu dir in Social Media suchen.
Ja, und ich koste auch nichts. Also komm, ich habe meine Pension und ich bin am, für mich ist es sehr interessant, mit Menschen zu arbeiten, zu hören, immer wieder zu lernen, neue Dinge. Je älter ich werde, desto mehr macht mir Lernen Spaß. Und das ist einfach schön unter so einer Community. Und die deutsche Community oder die europäische Community in China ist eine sehr angenehme Community. Ja. Da gibt es ein paar komische Leute, die gibt es hier nicht. Ja. Sehr angenehm. Und hier
Super.
arbeite ich natürlich sehr gerne. Und bitteschön, wenn einer sich gerne mit mir unterhalten will, mein Gott, jederzeit.
Und kommen wir auf das Thema Reise. Was ist für dich persönlich eigentlich der schönste Reiseort in China?
Guilin.
Guilin.
Ich geh halt sehr, sehr oft nach Hainan. Ja.
Ja.
Und war ich schon mehrere Male in Guilin. Ich will aber mal den Westen entdecken. Also jetzt ist ja Gott sei Dank durch die ganze Diskussion Xinjiang offen geworden, Tibet offen geworden. Das hat also sehr, so negativ es für manche Leute war, die Diskussion um den Westen, ist sie jetzt für uns Ausländer sehr positiv, weil wir jetzt dahin reisen dürfen. Und ich habe ja auch mein Vierradantrieb Land Rover nur deswegen gekauft, damit ich da raus kann, damit ich mal ein bisschen durch die Wüste fahren kann. Und das werde ich auch tun.
Super. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen in China?
Oh, das ist eine Eisenpfanne, wo unten drunter ein Espit-Kocher ist und da werden Zwiebeln gekocht und darüber Potatoes geschnitten. Lauf bitte. What did I eat yesterday with the potatoes? How to call?
Oh, this is Gangor, Tudor
Pierre.
Okay, da bin ich aber echt gespannt. Ich denke, das ist was aus Dombay, right?
Genau, die chinesische Art, Bratkartoffeln zu machen, also unten drunter schön Zwiebel, das ist ein Wok. Ja, der wird
Ja.
in Öl, werden die Zwiebeln rausgebraten, darüber werden Potatoes geschichtet, also wie Bratkartoffeln halt, also sehr
Ja.
dünne Scheiben.
Ja.
Und ein bisschen mit Gewürzen.
Ja.
Schmeckt hervor, kann ich jeden Tag essen.
Cool.
Cheap and good.
Und was ist aus deiner Sicht das beste Verkehrsmittel in China?
Didi. Also neben meinem Land Rover, ich muss ein bisschen Werbung machen für meinen tollen Land Rover. Also ich fahre seit 2003 Auto und in China und ich genieße Autofahren in China. Ich finde, die Disziplin im Autofahren ist auch hervorragend geworden. Ich fühle mich in Peking sicherer beim Autofahren als in München. Und man muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich bin Motorradfahrer, also bin ich es auch gewohnt, auf rechts und links zu gucken und sehr intensiv zu gucken, ohne dass mich das müde macht. Und ich fahre unheimlich gern. Ich fahre 10 Stunden lang von Changchun bis Peking runter. Ich fahre lieber im Auto darunter, als dass ich fliege. Und das eigene Auto ist schon toll, aber ich weiß halt, in Peking selber ist es Quatsch, so viel mit dem eigenen Auto zu fahren. Und dann nehme ich dann mal ein Didi oder fahre mit der U-Bahn bis zu einer Stelle, hole ich mir wieder ein Didi und fahre da weiter. Und das mit dem Fahrrad kommt dann noch. Ich habe irgendwo untergelagert und wenn ich das Fahrrad dann da habe, die Stadt, wo ich wohne, Guangzhou, das ist also der Ostbezirk von Peking, ist jetzt vollkommen umgestaltet worden. Da gibt es riesige Fahrradalleen. Das wird umgestellt auf Fahrradfahren. Ne? Als ich zum ersten Mal in China war, das war 1984, wo da alles Fahrrad war und nur auf der Seitenstraße die Autos fuhren. So wird das wieder hier. Und das ist natürlich toll. Also nach Didi kommt dann sofort das Fahrrad und dann kommt mein Land Rover.
Wie immer, die Mode kommt immer wieder. Das Fahrrad kommt auch wieder.
Das Fahrrad kommt wieder, ganz klar, ganz klar.
Genau, jetzt sind wir fast am Ende unseres Gesprächs. Nur die letzte Frage noch. Hast du vielleicht noch einen weiteren China-Expertin oder eine Expertin, die das Interviewgespräch mit mir führen kann, um an KMU-Empfehlungen zu geben?
Ja, und zwar von einer ganz anderen Ecke her. Die Dr. Michaela Heinke, das ist die Ärztin, die deutsche Ärztin in Peking, die kennt Gott und die Welt und die kennt unheimlich viele Schicksale, Karrieren über die letzten 20 Jahre und ist bockschlau und also sehr schlau, Entschuldigung, sehr, sehr schlau und sehr intelligent und kennt wirklich viel. Das wäre ein sehr wertvoller Gesprächspartner für euch einmal. Die ist gerade in der Quarantäne in Peking, kommt am 25. wieder raus. Die ist wirklich, wirklich, wirklich sehr zu empfehlen, weil sie einfach mal das ganze Thema von einer ganz anderen Warte beleuchten kann.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich bedanke mich für deine Zeit und für deine Idee und für den letzten Tipp. und wünsche dir natürlich alles Gute in Tongzhou und hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Ja, Xiaolong, dir auch alles Gute. Dein Ansatz ist ja ganz hervorragend, wird auch sehr cool abgefahren, nicht zu energiegeladen, aber doch mit einer sehr Nachhaltigkeit. Das finde ich sehr bewundernswert. Da wünsche ich dir sehr viel Glück und bitte halte diesen China Hotpot aufrecht und was immer sich daraus entwickelt. Meine Unterstützung hast du immer.
Alles klar, danke dir, bis dann, tschüss.
Ciao, Servus.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.